Aber ich glaube, dass dieses KI-Thema, also gerade auch bei uns, ein großes Thema sein wird. Da geht es ja nicht nur darum, dass man dem Kunden einen Mehrwert bieten kann, sondern man kann ja auch einfach das interne Business Management damit revolutionieren. Wenn ich nur noch eingeben muss in der normalen Sprache, welches Problem ich habe und ich kriege eine Lösung ausgespuckt, ist das natürlich wahnsinnig gut.
Laura Hase hat den Service bei Herma Etikettiermaschinen so gut aufgestellt, dass sie selbst jetzt für ein Jahr auf Weltreise geht. Ganz so war es zwar nicht, aber ich bin froh, noch mit ihr gesprochen zu haben, bevor sie ihre Koffer gepackt hat, um in Südamerika ihr Sabbatical zu beginnen. Und kurz nach unserer Podcast-Aufzeichnung wurde ihr Team noch mit dem European Customer Champion Award auf der CCW in Berlin ausgezeichnet. Wie man das alles schafft, hört ihr in der neuesten Folge von Okulavis Tech Talk. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Okulavis Tech Talk. Heute mit der Laura von Herma Etikettiermaschinen. Aber stell dich am besten einmal selber vor, Laura. Herzlich willkommen.
Hallo Martin, danke. Ich bin Laura Hase, bin bei Herma zuständig im Geschäftsbereich Maschinenbau für die Entwicklung von digitalen Services und kümmere mich auch als Projektleiterin um die After-Sales-Strategie und natürlich dann die Implementierung der ganzen Services.
Ja, vielleicht für unsere Zuhörer, damit die das einsortieren können, wo werden eure Etikettiermaschinen eingesetzt? Was sind so Anwendungsgebiete, einfach um das so ein bisschen zu verstehen?
Grundsätzlich eigentlich in allen Bereichen des Lebens. Und wahrscheinlich hat jeder schon mal ein Produkt in der Hand gehabt, das von Herma Maschinen etikettiert wurde. Also Lebensmittelbereich, Schokolade, ja, Käseverpackungen, alles, was man da so hat. Aber auch in der Pharmabranche, das heißt, die meisten Impfungen werden auch etikettiert mit Herma-Maschinen. Aha. Und auch im Bereich Kosmetik ganz viel.
Ja, okay, interessant. Sind ja schon mal durchaus regulierte Branchen, wenn ich das richtig sehe. Wie wirkt sich das vielleicht auch auf eure Service-Strategie und eure Service-Arbeiten aus? Hat das gewisse Besonderheiten?
Was den Pharma-Bereich angeht, auf jeden Fall. Also da muss man natürlich immer ein bisschen mehr drauf aufpassen, auch was jetzt Datenverbindungen angeht. Da ist der Pharma-Bereich schon sehr strikt. In den anderen Bereichen ist es eigentlich relativ locker, muss man sagen. Zumindest was unsere Serviceaktivitäten betrifft.
Ja, und was heißt das dann genau? Also dass ihr mit IT-Security auch dann euch stark beschäftigt in diesen regulierten Bereichen zum Beispiel?
Genau, also was die Pharmabranche angeht, da ist es sowieso in Deutschland eher noch üblich, dass es da keine direkten Datenverbindungen gibt. Da passiert es auch relativ selten, dass sich mal jemand auf die Maschine schalten kann oder muss. Mhm. Aber ja, das Thema IT-Security ist da schon ein sehr wichtiges.
Ja. Ja, aber erzähl doch ein bisschen was über eure Service-Strategie. Also was bewegt euch? Wie seid ihr da aufgestellt? Was plant ihr zu tun?
Ja, also bei uns ist es eigentlich so, die Maschinen brauchen an sich relativ wenig Service und halten sehr lange. Das heißt, wir sind eigentlich überall in der Welt, gibt es Herma-Maschinen in jeder Zeitzone und es werden jedes Jahr so 3.500 mehr. Und dadurch, dass sie eben so 15 bis 20 Jahre halten, ist es natürlich schon eine riesige Anzahl an Maschinen, die man da so im Feld hat. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man all diese Maschinen bedienen? Und gerade mit gutem After-Sales, weil das ist ja mittlerweile wirklich ein Faktor, der einen von Wettbewerb abhebt, mehr noch als die Technik der Maschinen mittlerweile. Und da setzen wir natürlich ganz viel drauf, Digitalisierung, die voranzutreiben und auch einen Self-Service zu schaffen. Also dass ich auch Unternehmen, die vielleicht in Amerika oder in Kanada sitzen, die jetzt irgendwie mit uns nur 2-3 Stunden Überschneidung haben in unserer Hotline-Zeit, sich erstmal selbst helfen können, bevor sie einen Techniker brauchen. Und natürlich auch das Thema Visual Support, um dann eben ja in die Maschinen in weiter Ferne auch besser beservicen zu können, als das vielleicht nur mit dem Telefon der Fall ist.
Ja, gibt's ja viele, viele Möglichkeiten. Gerade eben hatten wir noch ein Bachelor-Arbeitskolloquium zum Thema Custom ChatGPT-Modelle quasi oder Large Language-Modelle angepasst eben auf Service-Informationen eines Maschinenbaus. Also natürlich auch ein super spannendes Feld, um Self-Services zu realisieren. Ihr macht ja auch im Bereich Bauteilerkennung etwas, auch mit KI. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen? Hier das konkrete.
Ja. Wir haben vor, ich glaube, 1,5 Jahren jetzt eine KI-Erkennung für Ersatzteile integriert. Die ist auch voll in unserem Online-Shop verfügbar. Das heißt, der Kunde kann jetzt einfach ein Foto machen von seinem Teil oder sogar nur eingeben, was er sieht. Also wenn er jetzt irgendwie schreibt, okay, Walze, vielleicht noch eine Farbe und vielleicht noch eine Länge, weil er die jetzt gemessen hat, dann kann er schon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das Teil finden. Wenn er sich nicht sicher ist, kann er dann aber auch immer noch dem Servicekollegen eine E-Mail schreiben und alle Infos, die er da reingepackt hat, sind dann schon verfügbar, was es dem Kollegen hier vor Ort dann natürlich wieder ein bisschen einfacher macht, das dann zu bearbeiten und es einfacher macht, als wenn er per E-Mail nur eine Bild kriegt von dem Kunden, der sagt, genau das brauche ich jetzt bitte einmal. Ja. Und das Thema mit dem Chatbot, was du angesprochen hast, da sind wir auch dran. Also es ist natürlich auch ein extrem interessantes Thema. Ja. Gerade wir haben so viele Dokumente, Betriebsanleitungen, Troubleshooting-Guides, alles mögliche, Videos auch. Und da natürlich den richtigen Inhalt zu finden, ist dann gar nicht so einfach. Und da bietet sich so ein Chatbot natürlich an, mit dem man in natürlicher Sprache kommunizieren kann, einfach kurz das Problem beschreibt und dann erhält man hoffentlich schon mal eine Lösung.
Hoffentlich, ja. Es sind natürlich noch einige Herausforderungen auch, ne? Wie ist das dann, wenn der Chatbot die falsche Antwort generiert und die Person dann die falsche Aktion ausführt quasi? Das sind natürlich sensible Fragen, aber ich glaube, sich dem Thema zu nähern, ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut, um da weitere Potenziale im Self-Service quasi zu heben. Genau, aber wenn das ja nicht funktioniert, dann geht es ja dann eher Richtung Visual Support, sich eben remote mit dem Experten aus Deutschland oder wo auch immer zu connecten. Da habt ihr einen ziemlich aufwendigen Auswahlprozess, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig sehe. Magst du darüber ein bisschen was erzählen, wie das so gelaufen ist und wie ihr dann am Ende zu uns gekommen seid?
Ja, gerne. Mit dem Visual Support haben wir schon 2022 angefangen mit so den ersten Umfragen, würde ich es mal nennen. Und zwar haben wir da schon uns überlegt, wie wir noch Mehrwert generieren können neben der Telefonberatung. Und es ist eben noch so, dass oft Telefonberatungen sehr lange stattfinden. Also es geht, klar geht es vor allen Dingen um den Kunden und ihm schneller eine Hilfestellung zu geben. Aber es geht auch ein bisschen um interne Prozesse und eben diese stundenlangen Telefongespräche abzukürzen und auch wertschöpfend zu machen. Also bisher ist es natürlich, das sind hochqualifizierte Experten, die da am Telefon sitzen und teilweise sehr lange Fragen beantworten. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die wir hatten, das Ganze wertschöpfend zu machen und auch als eigenständige Leistung erklärbar zu machen. Und das funktioniert natürlich am besten mit einem neuen Tool. Besser als wenn man jetzt sagt, okay, alle Anrufe kosten jetzt einfach was. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Und deswegen war uns früh klar, dass wir, wenn das Interesse besteht, da so ein Videotool integrieren wollen. Und haben dann da schon angefangen, also vor jetzt 1,5 Jahren, mal Kunden zu befragen, ob sie sowas nutzen würden, auf was sie dann Wert legen würden und aber auch unsere eigenen Mitarbeiter befragt, auf was sie dann Wert legen, wenn sie das benutzen müssten, sollten. Und haben auf der Basis dann so einen kleinen Anforderungskatalog definiert und uns so Gespräche mit verschiedenen Herstellern geführt. Und haben dann überlegt, dass wir, also erzählen kann man natürlich immer viel, ne, in Vertriebsgesprächen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen mal 2 Proof of Concepts. Die haben wir dann 2023 gemacht, jeweils für 6 Monate mit 2 verschiedenen Anbietern, einer davon Okularis. Und haben da sehr intensiv getestet, dem Kunden, dass wenn er am Telefon angerufen hat und man nicht direkt weiterkam, das Angebot. Und es ist sehr gut angekommen. Und im Vergleich der beiden Proof of Concepts ist es dann eben deutlich Okularis geworden.
Ja, das ist auch schon mal schön zu hören. Sonst würden wir hier jetzt auch nicht sitzen wahrscheinlich. Weil wäre auch interessant, mit jemandem zu sprechen, der sich dagegen entschieden hat, weil daraus kann man natürlich auch dann sehr viel lernen vermutlich. Aber was sind denn so die Anforderungen, die ihr da generiert habt? Oder was ist den Kunden denn wichtig und eure Mitarbeiter denn wichtig im Speziellen bei so einem Tool?
Also was wichtig war, sind auf jeden Fall erstmal die Funktionen. Also dass ich da wirklich reinzeichnen kann, dass ich eine gute Bildqualität habe. Das ist was wir auch in dem Proof of Concept als extrem wichtig festgestellt haben. Weil wenn ich nur verpixelt sehe, dann kann ich natürlich nichts, also dann bringt mir der beste Videocall nichts. Dann kann ich auch beim Telefon bleiben. Und was noch ein wichtiger Punkt war, der sich dann aber auch tatsächlich erst im Proof of Concept als wichtige Anforderung herausgestellt hat, ist so die Nachvollziehbarkeit. Dass man aus diesem entstandenen Wissen, was ja da produziert wird, ich habe ja dann ein Problem und ich habe im besten Fall am Ende eine Lösung, die ich dokumentiert habe, ja. Auch eine kleine Wissensdatenbank aufbauen kann. Einerseits für uns, für unsere Kollegen, die dann eben nicht immer wieder das Rad neu erfinden müssen. Andererseits aber auch das dem Kunden zur Verfügung zu stellen, dass er, wenn er dieses Problem nochmal hat, einfach ja sich diese Dokumentation nochmal angucken kann und das Thema dann selbstständig lösen kann.
Absolut. Und da sind wir auch ganz schnell beim Thema KI, was wir eben schon mal kurz angerissen haben, dass man natürlich dieses Wissen dann automatisiert oder teilautomatisiert, wo ein Mensch nochmal drüber guckt und vielleicht gewisse Dinge rausnimmt oder so, halt so einem Chatbot zum Beispiel jetzt verfügbar macht, sodass der Chatbot immer schlauer wird sozusagen mit dem Wissen, was über Visual Support und andere Kanäle generiert wird. Ja, sehr interessant. Und die Mitarbeiter, wie ist so die Erfahrung jetzt nach den ersten Monaten? Ich meine, 6 Monate auszuprobieren ist natürlich schon eine lange Zeit. Von daher sollten sie sich natürlich schon dran gewöhnt haben. Aber gibt's Wünsche, Weiterentwicklungsideen, die Mitarbeiter so sehen?
Also ich muss sagen, was uns extrem in der Akzeptanz geholfen hat, ist jetzt die Integration. Dass wir das Ganze in unseren eigenen Prozessen haben. Wir haben im CRM das Ticketsystem und dort ist das Oculus jetzt voll integriert. Das heißt, der Mitarbeiter kann mit einem Klick eigentlich den Case erstellen und dann wird auch automatisch der Anruf geplant. Ja. Also bei uns ist es auch immer so, dass wir eigentlich nur geplante Termine machen. Diese Spontantermine hat sich auch in dem Proof of Concept rausgestellt, brauchen wir eigentlich nie, weil auch der Kunde immer so ein bisschen noch ein paar Vorbereitungen treffen muss, sei es jetzt irgendwie ein Handy zu finden, das er benutzen kann, weil nicht jeder hat natürlich dann da ein Smartphone sofort oder das vielleicht sogar aufzuladen, damit es dann für den Call eben reicht. Deswegen nutzen wir die Termine und das kann eben jetzt vollautomatisiert aus dem aus dem CRM passiert. Und das hat eine riesen Akzeptanz geschaffen. Also auch, weil wir ja ein paar Kollegen hatten, die skeptisch am Anfang waren. Und ich würde sagen, das hilft auf jeden Fall, wenn sie sehen, dass die Themen ja in ihre eigenen Prozesse einfließen.
Ja, glaube ich auch eine gewisse Einfachheit, die natürlich damit einherkommt, dass man nicht in Zwischensystemen immer hin und her springen muss oder sich erstmal zurechtfinden muss. Also die Einfachheit, die Zugänglichkeit ist, glaube ich, möglichst ein großer Faktor. Ja, und das entwickelt ihr selber, dieses Portal und so und die Integration, oder macht ihr das mit einem Dienstleister oder habt ihr da Inhouse-Ressourcen? Ist ja auch mal so eine Frage, die wir bei Kunden haben. Ne? Wer macht das am Ende, so eine Integration?
Ja, also wir haben, was unser CRM angeht, ein eigenes Team, das das entwickelt. Und was unsere Kundenplattform angeht, die ja so die Basis allen ist, so das Herzstück der Digitalisierung, sage ich immer, wird mit einer Agentur betrieben. Die sich dann darum kümmert, dass die Daten, die aus dem CRM kommen oder aus Oculus kommen, in dem Fall jetzt dann auch tatsächlich im Frontend schön dargestellt sind. Und auch da werden ja jetzt zum Beispiel dann die Fotos und die Screenshots, die da gemacht werden, werden ja dann auch in unser Portal übertragen, sodass der Kunde, der diesen Call gemacht hat, dann auch tatsächlich einsehen kann, was da wirklich passiert ist.
Ja, das hört sich doch schon sehr gut an. Das so soll es genau sein, denke ich. Ne? Und egal, welches Portal man da jetzt hat, ist natürlich für uns auch immer der Anspruch, dass es dann möglichst flexibel mit allen Systemen interagieren kann.
Worüber wir hier sprechen, ist die Oculus API, mit der Integrationen von AR Video Support und allen anderen Oculus Modulen in beliebige Drittsysteme realisiert werden können. Wenn du mehr über unsere API erfahren möchtest oder dich für Plug-and-Play-Integrationen in Salesforce oder SAP interessierst, dann besuche einfach einmal die Seite oculavis.de/API. Alles kleingeschrieben.
Ja, sehr spannend. Genau, ich habe gelesen, du bist ja auch für einen Preis nominiert. Ich glaube, das steht jetzt noch bald an oder war es schon soweit? Oder
fehlt da ein bisschen was? Es ist am Dienstag.
Am Dienstag. Bist du schon nervös wahrscheinlich.
Ein bisschen, aber der Großteil ist ja schon geschafft. Also das war einmal eine Vorstellung von einer Jury. Und die war eine halbe Stunde und das war so der erste Teil des Preises. Und am Dienstag ist noch ein 5-minütiger Pitch über die ganzen Themen, wo ich auch den Visual Support vorstellen werde.
Ja, sehr gut. Das ist in Berlin, oder? Auf diesem European Customer.
Genau, European Customer Champion ist das. Ist auf der CCW in Berlin.
War ich letztes Jahr lustigerweise, aber nur als Besucher, weil für mich war das ein bisschen eine neue Welt, muss ich sagen, weil wir viel mit mit Systemanbietern zu tun haben, die aus dem ERP-Bereich kommen oder Salesforce oder irgendwelche Portale, die die Kunden sich selber bauen. Ich glaube, auf dem Kongress sind ja auch viel so Hotline-Anbieter und so Helpdesk-Systemanbieter. War für mich ein bisschen eine neue Welt, muss ich sagen, aber durchaus natürlich auch gute Integrationspotenziale in solche Systeme von einem Telefonanlagenanbieter, könnte man sich ja sowas Ähnliches auch vorstellen.
Ja. Ja, ja, ich glaube, wir sind da auch so ein bisschen das Einhorn, weil als Maschinenbauer, der eigentlich eher B2B-Kunden hat, ist schon immer noch mal was anderes, als wenn man jetzt über Callcenter spricht.
Ja, stimmt, das war eher Callcenter B2C-mäßig, genau richtig. Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Solche Preise sind natürlich auch immer schön, wenn man ausgezeichnet wird von dritter Seite sozusagen.
Ja.
Ja, und danach geht es ja für dich, glaube ich, ein Jahr erstmal in ein Sabbatical.
Ganz genau. Der Visual Support war jetzt so das letzte Projekt, was ich umgesetzt habe. Und danach geht es für mich jetzt ab März, also eigentlich fast direkt nach der Preisvergabe, geht es für mich auf Weltreise.
Okay.
Für ein Jahr.
Einmal rumherum oder gewisse Regionen?
Ich bin tatsächlich noch komplett offen. Also ich starte mal in Mittelamerika und dann sind die ersten 4 Nächte gebucht und dann schaue ich mal, wo es mich hintreibt. Also vielleicht wird es auch nur eine Südamerika-Rundreise, man weiß es nicht.
Ja, das klingt ja nach einem großen Abenteuer. Und was macht ihr dann im Service? Dann läuft alles ein Jahr erstmal so, wenn du weg bist. Du hast jetzt alles eingeführt.
Ja, wir haben jetzt relativ viele digitale Lösungen eingeführt über die letzten 1,5 Jahre. Also es sind schon einige Sachen zusammengekommen, auch die Zusammenführung von allem in unserem MyHammer-Portal war da ein relativ großer Schritt und jetzt ist quasi Konsolidierung, würden wir es mal nennen. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze ankommt, wie das genutzt wird, wo vielleicht noch weitere Potenziale sind. Und wenn ich dann zurückkomme, können wir uns frisch an neue Services und die Weiterentwicklung der bestehenden Services machen.
Das ist ja erstmal ein Jahr Nutzungsdaten dann sozusagen, die dann aufzuarbeiten sind. Auf jeden Fall spannend. Wie ist das so Richtung Geschäftsmodelle? Also gibt es da schon Geschäftsmodelle, die darüber betrieben werden oder ist das dann auch erstmal noch in Evaluation?
Also der Visual Support ist jetzt das erste richtige Geschäftsmodell, was wir da haben. Und zwar, also für uns dient es halt, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, vor allen Dingen dazu, diese Serviceleistung als eigenständige Leistung erklärbar zu machen und zu schauen und dem Kunden auch zu zeigen, dass wir damit einen Mehrwert bieten und eben nicht nur am Telefon mal kurz sagen, drücken Sie mal Knopf XY und dann geht das alles wieder, sondern dass es eben was ist, was auch einen Wert hat, dass da wirklich gut ausgebildete, technisch kompetente Leute sitzen, die den Kunden dann weiterhelfen. Und uns dann über diesen Weg sagen, okay, wir konnten Ihr Thema jetzt in den ersten 10 bis 15 Minuten per Telefon nicht lösen. Wir haben jetzt 2 Wege. Entweder ist es der bestehende Kundenservice, dass tatsächlich dann ein Einsatz vorbereitet wird und der Kunde dann natürlich aber warten muss, bis der Techniker verfügbar ist und dann auch die Reisezeiten in Kauf nehmen muss. Oder wir versuchen das mal über den Visual Support. Und dann zahlt man eben nur die tatsächlich angefallenen Stunden, die dann über den Visual Support angefallen sind. Ja. Für den Kunden den Vorteil, es geht sofort. Und er hat die Reisezeit und die Reisekosten natürlich nicht, die da anfallen. Aber man muss natürlich auch sagen, nicht jedes Problem kann über diese Remote-Verbindung gelöst werden, was jetzt Etikettiermaschinen angeht.
Ja, genau, das kennen wir natürlich auch. Aber man kennt ja auch, dass dann gegebenenfalls ein Techniker rausfährt und nicht die richtigen Ersatzteile dabei hat oder Ähnliches.
Ja.
Da kommen natürlich wiederum auch die anderen Themen zusammen. Eine Ersatzteilerkennung, wenn ich schon mal genau weiß, was es für ein Ersatzteil ist. Oder halt der Visual Support das nochmal verifiziere und im Idealfall natürlich dem Kunden vor Ort direkt helfen kann. Aber heißt das, dass ihr das nur im Troubleshooting einsetzt oder gibt es auch andere geplante Use Cases wie eine Art Checkheft-Wartung oder Ähnliches oder bei Inbetriebnahmen, wo das Tool genutzt wird?
Es gibt Inbetriebnahmen, da haben wir uns jetzt 2 Pakete überlegt und das ist einmal eine Inbetriebnahme für den Etikettierer. Also wir verkaufen ja einerseits die Etikettierer, die relativ kompakt sind und die man auch einfach so entweder integrieren kann in eine Verpackungsmaschine oder einfach, wenn man ein bisschen eine kleinere Produktion hat, in seine Produktion einfach anstellen kann. Und dann gibt es ja noch die Maschinen, die ein bisschen größer sind und dann auch verknüpft werden können mit Transportbändern an vor- oder nachgelagerte Maschinen. Und für die gibt es jetzt jeweils ein Inbetriebnahmepaket, wo dann die einzelnen gerätespezifischen Funktionen erklärt werden, Parametereinstellungen, Formateinstellungen, wo ihm dann einfach mal explizit an seiner Maschine gezeigt wird, wie alle Dinge funktionieren. Und das ist so ein zweites Geschäftsmodell neben dem Troubleshooting auf jeden Fall.
Ja, okay, interessant. Wie ist das ganze Thema so Equipment as a Service? Treibt euch das auch um? Ich meine, es ist ja so ein großes Buzzword. Man sieht immer eigentlich relativ wenige Unternehmen, die es dann wirklich auch angehen. Wie ist euer Blick da drauf?
Sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also klar, wir kriegen die Trends natürlich auch mit. Aber man muss auch immer feststellen, dass der Etikettierprozess an sich ja ein relativ kleiner Teil von so einer Produktionslinie ist. Und vielen Kunden, also klar, es ist ein wichtiger Teil, weil ohne Etikett darf eigentlich kein Produkt die Produktion verlassen. Aber bei vielen Unternehmen hat es jetzt nicht unbedingt die Wichtigkeit, wie zum Beispiel jetzt eine Abfüllanlage oder eine komplette Verpackungsanlage. Dementsprechend ist es für uns jetzt aktuell noch kein großes Thema, weil natürlich, wenn wir irgendwie ja Label as a Service vielleicht anbieten wollen, müssen natürlich auch die vor- und nachgelagerten oder die Maschine, in der der Etikettierer integriert ist, da irgendwie auch ja verknüpft sein mit dem Internet. Und das ist in den meisten Fällen aktuell einfach noch nicht der Fall.
Ja, macht Sinn, wenn es nur ein Teilprozess ist, dann den As-Service anzubieten, wo der Rest der Maschine halt kein Service ist, macht natürlich vielleicht nicht so mega viel Sinn. Das
ist natürlich also zumindest aktuell nicht. Es kann natürlich immer noch sein, dass das noch weiter an Wichtigkeit gewinnt und es dann nachgefragt wird. Und es würde sich ja anbieten zu sagen, wir berechnen pro etikettierten Produkt oder pro Etikett, das abgespendet wurde. Also von daher für die Zukunft könnte ich mir das schon vorstellen, aber da müssen wir, glaube ich, auch noch einen Schritt in der Industrie gehen, dass Maschinen eher am Netz sind, weil die müssen ja diese Daten auch irgendwie an uns weiterleiten können, damit das funktioniert.
Ja, das ist immer die große Krux dann, dass dieses Equipment as a Service nur dann funktioniert, wenn ich die Daten kriege, und da sträuben sich schon viele dann, gerade in regulierten Branchen, von daher ja nicht so ganz so einfach das Thema. Ja, was treibt euch noch um? Was siehst du so in Zukunft auf euch zukommen an Trends, Technologietrends? Ich meine, ihr seid ja schon ziemlich vorne mit dabei, sage ich mal, mit den ganzen Themen KI und Visual Support und so weiter. Was glaubst du, ist in 10 Jahren vielleicht mal ein Thema im Service?
Puh, also 10 Jahre finde ich immer sehr schwierig, weil das so eher wirklich sehr schnell geht, was Digitalisierung angeht. Und vor, weiß ich nicht, 1 oder 2 Jahren, als ich das Thema übernommen habe, dass man KI nutzt, um Chatbots zu machen, war da auch noch vollkommen, also nicht undenkbar, aber eher unwahrscheinlich. Aber ich glaube, dass dieses KI-Thema, also gerade auch bei uns, ein großes Thema sein wird. Da geht es ja nicht nur darum, dass man dem Kunden einen Mehrwert bieten kann, sondern man kann ja auch einfach das interne Wissensmanagement damit revolutionieren. Wenn ich nur noch eingeben muss in der normalen Sprache, welches Problem ich habe und ich kriege eine Lösung ausgespuckt, ist das natürlich wahnsinnig gut.
Absolut, ja. Ne, genau, das ist mit Sicherheit eines der großen Themen, die uns noch weiter begleiten wird. Aber wenn man mal so den Gartner-Hype-Cycle, so momentan ist das Thema ja wirklich sehr stark gehypt, ne? Mal gucken, wann so die ersten Enttäuschung will ich jetzt nicht sagen, aber das Thema wird sich nochmal ein bisschen mehr erden bestimmt. Ich meine, viele probieren es jetzt aus und machen Erfahrungen, das ist ja genau richtig so, um dann halt zu sehen, was funktioniert wirklich, und dann kommt irgendwann die nächste große Iteration quasi mit neuen Modellen, gerade das Thema Video auch einzubeziehen. Ich meine, jetzt haben wir Large Language Models, ne, also alles Language, wo ich dann auch natürlich Videos, die Audiospur von mir aus mit Speech-to-Text in solche Modelle reinkriege, aber die Analyse von Videos, also das, was ihr jetzt mit Ersatzteilen schon macht, das auf ein nächstes Level zu kriegen, ist natürlich für uns auch super spannend. Also wie kann ich dann Videoinhalte oder von mir aus auch eingefrorene Bilder aus dem Video mit KI analysieren, sei es jetzt einfach nur Dinge wie OCR, ganz low-hanging fruits, oder da eben auch so eine Bauteilerkennung mit drin zu haben oder Fehlerkontexte wiederzuerkennen, das ist natürlich so das große Ziel, dass man irgendwann nur noch einen Videoinhalt hat und man sieht sofort, okay, was ist das Problem, und kann dann automatisch die Antwort liefern und muss dann vielleicht auch noch in sehr seltenen Fällen mit einem echten Menschen möglicherweise reden.
Das wäre natürlich noch so eine Weiterentwicklung, die ich auch für den Visual Support sehen könnte, so in vielen Jahren vielleicht, dass man gar keinen Menschen mehr auf der anderen Seite braucht, sondern dass der einfach schon am Video der Maschine erkennt, okay, was ist jetzt hier das Problem, und dir schon passende Inhalte ausspielt dafür.
Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee, ist natürlich nicht so easy, aber so Avatare, die dann als Gegenüber da sitzen und das dann automatisiert alles verstehen quasi, das wäre natürlich sehr interessant, potenziell. weil am Ende sprechen dann vielleicht nur noch die Avatare mit den anderen Avataren und der Mensch hält sich komplett raus, möglicherweise.
Oder der Roboter. Der muss man nur noch kurz einstellen.
Der Roboter, der ersetzt dann das Ersatzteil und so weiter. Ja, also bleibt noch einiges zu tun mit Sicherheit, aber ich glaube, ihr seid auf einem ziemlich guten Weg, so mein Eindruck. Und ja, damit danke ich dir auch schon für das Gespräch. Hast du noch finale Kommentare, bevor du jetzt in das wohlverdiente Sabbatical gehst?
Nee, also ich bedanke mich für das Gespräch auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, mein erster Podcast.
Ah ja.
Und ja, bin gespannt auf mein Sabbatical und alles, was auch danach noch passiert und sich weiterentwickelt.
Ja, dann wünschen wir dir viel Erfolg beim European Customer Champion 2024 in Berlin nächste Woche. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und aber nominiert zu sein ist ja auch schon mal ein Gewinn. Von daher alles Gute dafür und dann sehen wir uns in einem Jahr wieder.
Danke, machen wir.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.